Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns heute mit dem Abendmahl daran erinnern durften, was du für uns getan hast. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt mitten unter uns bist, weil du das verheißen hast, dass wenn wir zusammenkommen, dann bist du da. Amen. Vielen Dank auch für das Lobpreisteam. Vielen, vielen Dank für eine Steilvorlage, liebe Salome, für deine Andacht. Dann kann ich darauf hier aufbauen. Richtig, richtig gut. Ist egal. Nee, andere Seite wäre doch besser. Sorry. Und danke für das Welcome-Team, das mich hier so stark unterstützt. Da sitzt er nun. Nicht alleine, sondern mit den Menschen, die ihm wichtig geworden sind. Und seine Freunde lauschen und sind gespannt darauf, was er jetzt tun würde. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Oder auf Deutsch, gelobt seist du, unser Gott, König des ganzen Universums, der du die Frucht des Weins kreiert hast. Und dieses Segensgebet ist ein Segensgebet, was immer dann gesprochen wird bei jüdischen Festtagen, wenn sie vorher den Wein segnen, den sie trinken werden. Und so stelle ich mir das vor, hat Jesus das genauso mit seinen Jüngern gemacht, als er beim letzten Abendmahl mit ihnen zusammengekommen ist. Er hat dieses Gebet gesprochen. Lukas 22, Vers 20, da heißt es, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird, er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Und dieser Vers, der wurde mir in den letzten Wochen extrem wichtig, als ich mich ganz neu mit dem Abendmahl beschäftigt habe, weil ich mich gefragt habe und es kaum glauben konnte, dass der Gott, der König des Universums, der alles geschaffen hat, einen Bund mit uns Menschen schließen möchte. Denn ich habe mich gefragt, wieso Bünde geschlossen werden. Eigentlich werden doch Bünde immer nur geschlossen zwischen zum Beispiel zwei Menschen, Parteien, Ländern, Nationen. Und da ist immer ein Austausch vorhanden. Ja, es gibt zum Beispiel kleine Nationen, die sagen, okay, ich schließe mich dir an, ich gebe dir dafür meine Wirtschaftsgüter, aber du beschützt mich mit deiner militärischen Macht. Es gibt einen Austausch. Aber ich habe mich gefragt, was kann ich denn, ich Mensch, einem Schöpfergott bieten, der König des Universums? Das hat mich total berührt. Und davon möchte ich heute in meiner Predigt sprechen, um dieses letzte Abendmahl, wo Jesus gesagt hat, ich möchte einen Bund mit euch schließen. Und dazu gehen wir ins Lukas-Evangelium. Jesus ist gerade auf der Zielgeraden und vor einigen Jahren hat er mit seinen Best Buddies, mit seinen Kumpels angefangen, durch ganz Israel zu ziehen mit nur einer einzigen Botschaft. Und diese Botschaft war, dass das Volk Israel seit Jahrtausenden auf einen Erlöser gewartet hat, hauptsächlich, weil sie immer wieder auch von fremden Herrschern unter Besatzung waren. Und dieses Mal waren es die Römer. Und sie haben darauf gewartet, diese Befreiung zu erleben. Und er sagt, hey, ihr wartet seit Jahrtausenden auf einen Erlöser. Die Zeit ist heute angebrochen. Ich bin hier, ich bin dieser Erlöser, auf den ihr so lange gewartet habt. Und zu dieser Zeit erreicht Jesu Mission seinen Höhepunkt zum Passafest, von dem Jesus selbst sagt in Lukas 22, 15 und 16, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu feiern, bevor ich leiden muss. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Das hat mich total bewegt. Es gibt etwas, das Jesus Da brennt Jesus Herz für. Gottes Herz brennt dafür. Und wir werden herausfinden, was es ist. Es gibt etwas, da hat Gott Sehnsucht danach, Leidenschaft danach. Kannst du dir das vorstellen? Und wenn ich so ganz ehrlich bin, dann habe ich mich gefragt, ja, warum eigentlich? Es kann gar nicht sein, dass sie das erste Mal das Passafest zusammen feiern, denn mindestens dreimal, so lesen wir es, haben sie schon gemeinsam dieses Passamahl gefeiert. Also es ist jetzt das dritte Mal. Und dennoch legt Jesus einen ganz besonderen Wert auf dieses Passafest. Er sagt seinen Leuten, hier soll etwas ganz Neues beginnen. Er weiß auch ganz genau, in dieser Nacht, da wird er von einem seiner besten Freunde verraten. Er wird unschuldig angeklagt und auch unschuldig einmal sterben müssen. Und bevor er diesen Weg final einschreitet und er weiß, es gibt kein Zurück von diesem Weg, Da macht er ihnen klar, heute beginnt etwas Neues und ihr sollt mir genau zuhören. Um mehr zu verstehen, was Jesus damit gemeint haben könnte und warum er sich ausgerechnet das Passafest ausgesucht hat, um diesen Neubeginn zu markieren, habe ich ein bisschen neu mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe recherchiert, ich habe eine gute Freundin Svenja gefragt, die Jüdin ist und wie heute das Juden immer noch praktizieren, wie sie dieses Fest feiern. Und ich habe mir versucht, so ein bisschen aus jüdischer Perspektive dieses ganze Fest einmal näher zu bringen. Und ich hoffe, dass das, was ich herausgefunden habe, auch euch heute bereichern wird. Also, was hat Jesus damals gemacht? Dafür müssen wir einmal in die Zeit zurückgehen, etwa 1400 Jahre vor Christus. Und in dieser Zeit hat das Volk Israel aus einer, das war in ägyptischer Gefangenschaft. Sie kamen damals noch ein paar Jahrhunderte vorher als Großfamilie dahin. Jakob, der auch Israel genannt wird, kam mit seiner Großfamilie dorthin und sie waren zu dieser Zeit gern gesehene Gäste im Land Ägypten. Aber früher oder später wendete sich das Blatt und nun waren sie etwa seit 400 Jahren unter ägyptischer Sklaverei und Unterdrückung. Gott sieht dieses Unrecht. Es geht nicht spurlos an ihm vorbei und er hört das Wehklagen, er hört die Schreie seines Volkes und er beschließt, einzugreifen. Viele kennen vielleicht von euch diesen Mann, durch den er diesen Plan durchziehen möchte. Er erwählt Mose aus seinem Volk und sagt, ich möchte, dass du dafür da bist, um mein Volk zu befreien. Du sollst es schaffen, dass mein Volk ziehen kann. Und anhand von 10 Plagen will er den Pharao dazu bewegen, sein Volk zu befreien. Und diese Plagen waren unterschiedlichste Naturkatastrophen, zum Beispiel Heuschrecken, die das ganze Land aufgesucht haben, die Ernten aufgefressen haben, oder auch Stechmücken, die das ganze Vieh, aber auch die Menschen befallen haben. Und jede Plage war eigentlich immer schlimmer als die andere und trotzdem ließ der Pharao nicht los. Er wollte sie einfach nicht ziehen lassen. Und nun kommen wir zur 10. Plage. Wir stehen kurz davor, dass die 10. Plage beginnt und wir lesen von dieser Plage in 2. Mose 12, 3 bis 12. Gott lässt Mose ausrichten, dass auch sie sich vorbereiten sollen, denn es ist klar, nach dieser Plage werden sie auf jeden Fall befreit werden. Sie werden hinaus in die Freiheit gehen. Und hier beginnt ein neuer Abschnitt für das Volk Israel. Sie installieren zum allerersten Mal dieses Passafest, wobei das hebräische Wort Pesach hinübergehen bedeutet. Also sie gehen hinüber in eine neue Phase von Sklaverei in Freiheit. Und hierhin sollen sie in Vorbereitung für dieses Fest entweder ein Lamm oder ein Ziegenböckchen, frei von irgendwelchen Fehlern, also es durfte nicht blind sein, keine Verletzungen haben, nicht irgendwie humpeln, das sollten sie schlachten, dessen Blut auffangen und auf den Türrahmen streichen. Warum? Das lesen wir in 2. Mose 12, 12 bis 14. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Das sollt ihr niemals vergessen. Darum feiert jedes Jahr an diesem Tag ein Fest für mich, den Herrn. Dies gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Und jetzt könnte man ja meinen, es ist schon ganz schön hart, oder? Also Heuschrecken, okay. Stechmücken, okay. Frösche überall, auch in den Betten, vielleicht noch okay. Aber zu sagen, ey, jeder erstgeborene Sohn, jedes erstgeborene männliche Tier soll sterben, ist schon hart. Aber was hier Gott eigentlich macht, ist, dem Pharao seinen Spiegel vorzuhalten. Denn einige Jahre zuvor, einige Jahrzehnte zuvor hat der Pharao befohlen, dass genau das dem Volk Israel angetan werden sollte. Er hatte Angst vor diesem Volk, das so zahlreich geworden ist. Und deswegen erging der Befehl an die ganzen Hebammen zu sagen, hey, wenn da ein männliches Kind auf die Welt kommt, tötet es, indem ihr es in den Nil schmeißt. Und Mose überlebt diesen Befehl. Und er ist derjenige, durch den das Volk Israel befreit werden wird. Es ist eben also nicht so, dass Gott hier willkürlich handelt oder sagt, okay, du hast jetzt so lange nicht gehört und jetzt gebe ich dir das Schlimmste, was gehen kann. Er hat eigentlich nur den Spiegel vorgehalten. das, was sein Volk einmal erduldet hat, das sollte jetzt auch ihn treffen. Denn damals galt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und in dieser Situation, wo sich auch das Volk Israel an diesen Schmerz wieder erinnert, dass ja ihre Söhne hätten sterben sollen und gestorben sind, da installieren sie dieses Passafest. Und dieses Passafest, das geht nach ganz klaren Vorgaben. Gott sagt ganz klar, wie dieses Fest Jahr um Jahr von Generation zu Generation weitergetragen und gefeiert werden soll. Und hierbei wird das Passafest bis heute in Israel auch nach Anordnung in der Bibel gefeiert, 7 Tage lang. Und der Abend, von dem wir heute sprechen, das ist der erste Abend der Festwoche, wo das Abendmahl auch von Jesus mit seinen Jüngern gefeiert wurde. Man nennt ihn auch den Seder-Abend, weil Seder für Ordnung steht im Hebräischen, weil dieser Abend einer ganz klaren Reihenfolge, einer ganz klaren Ordnung folgt. Und dabei ist auch festgelegt, was darf überhaupt auf den Esstisch kommen und was darf nicht auf den Esstisch kommen. Ich möchte jetzt gar nicht über alle Elemente auf diesem Tisch sprechen, obwohl es total spannend ist, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ihr könnt das gerne zu Hause nachgoogeln, ich habe das auch gemacht. Aber ich möchte für heute mich nur mit einem einzigen Element beschäftigen, oder sagen wir mal 4, denn es geht um 4 Becher Wein, die von jedem Anwesenden, und in der Regel war es die ganze Familie, die zusammengekommen ist, getrunken werden. Und nur mal so für euch zur Info, es ist nicht so, dass es nur ein Weinglas gab, sondern jeder hatte seinen eigenen. Also es ist immer ein guter Fakt, das mal so festzuhalten, so auch wie wir heute Abend mal gefeiert haben. Jeder hat seinen Becher genommen, vorbereitet vom Gästeteam und hat daraus getrunken. Ich habe es nicht weitergereicht oder so. Also Hygiene war auch da. Wein hat eine ganz, ganz besondere Rolle bei jüdischen Festen inne. Es ist nicht einfach so, dass sie das aus ganz normalen Gläsern oder Bechern trinken würden, sondern weil so eine besondere Rolle in diesem Wein liegt, haben Juden dafür auch einen ganz besonderen Becher. Man nennt ihn Kiddush-Becher und einen solch ähnlichen habe ich euch mal heute mitgebracht. Da steht der letzte Teil des Segensverses drin, den ich euch mal vorgelesen habe. Ich finde ihn super schön, er kommt aus Israel, handbemalt. Und ich kann mir vorstellen, dass genauso auch Jesus mit seinen Jüngern zusammen am Abendmahltisch gesessen hat und auch sie jeweils einen solchen besonderen Becher hatten, aus dem sie den Wein trinken würden. In diesem Verlauf des Abends, vom Zedderabend, wird insgesamt 4-mal aus diesem Becher getrunken. Und jedes Mal, wenn sie aus diesem Becher trinken, da erinnern sie sich an ein Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat. Und dieses Versprechen, das lesen wir in 2. Mose 6, 6 bis 7. Deshalb sagt zu den Israeliten, ich bin Jahwe. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und ich werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Und das Schöne ist, dass diese Zusagen, wenn wir sie heute jetzt nochmal auseinandernehmen werden, nicht nur damals für das Volk Israel gilt und auch für das Volk Israel heute, denn diese Zusagen, die gelten auch für uns. Wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Gott einen Bund geschlossen hat, dann gibt es immer wieder Phasen, wo er einzelne Menschen ausgesucht hat. Und in dem Fall hat er sich schon einmal den Urvater des Volkes Israel ausgesucht, um einen Bund zu schließen, und das war Abraham. Und in der Bibel steht im Neuen Testament drin, dass wir auch durch Jesus Christus Erben dieses Bundes von Abraham werden. Ich werde später nochmal auf Abraham zurückkommen. Fangen wir also an. Und ich habe mir gedacht, damit das plastisch gut wird, habe ich, keine Sorge, ist kein Wein, ist Traubensaft, aber funktioniert auch. Das einmal mitgebracht und wir probieren das mal heute gemeinsam nochmal. Das erste Versprechen ist, ich befreie euch von der Zwangsarbeit, und damit erinnern sich die Juden daran, dass es darum geht, dass Gott physische Befreiung schenken will. Also beispielsweise zum Beispiel Krankheiten und Schmerzen. Wir haben heute in der Gebetszeit von Annika gehört, dass es Menschen gibt unter uns, die leiden unter Krankheit und Schmerzen. Und das kann dich wirklich auch in Sklaverei bringen. Das bestimmt den Alltag. Genauso wie damals das Volk Israel fremdbestimmt wurde, weil sie gesagt bekommen haben, was sie tun oder was sie lassen sollen, welche Gebäude sie hier bauen sollen oder welche Ziegelsteine sie heute schaffen sollen. Genauso ist das heute. Auch heute leiden Menschen unter Krankheit, unter Schmerzen und das schränkt sie physisch ein, dass sie sich vielleicht nicht bücken können oder dass sie den Arm nicht heben können. Und wenn Juden das Abendmahl feiern, dann denken sie auch daran, es gibt physische Befreiung. Das ist das, was Gott schenken möchte. Das zweite Versprechen, was Gott schenkt, ist, ich rette euch aus der Sklaverei. Und es ist ja schön und gut, wenn wir nicht unter Schmerzen leiden, wenn wir gerade keine Krankheit haben. Ich hatte vor ein paar Wochen so eine leichte Erkältung und ich bin super froh darüber, dass ich wieder gesund bin. Oder ich weiß es auch von meinem Mitarbeiter Jan Markus im Mediendesign-Team, der ist jetzt wieder fit. Hey, Halleluja, Gott ist gut. Aber es gibt Schmerzen, die sind nicht nur körperlich, sondern die sind in uns drin. Ja, ich meine, wir haben es heute auch gehört, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir verletzt werden, zum Beispiel als Kind, aber auch wir andere verletzen. Und das kann in uns teilweise sogar Traumata auslösen. Ich meine, ich selber bin jetzt davon nicht betroffen, aber ich habe mal gehört von einer Person, die wurde einmal vom Hund gebissen und hat seitdem Angst vor Hunden. Auch wenn es vielleicht Hunde gibt, die sind total nett und süß und die würden sowas nie tun, aber dieser eine Moment, der hat gereicht, das ganze Leben zu prägen. Aber Gott wünscht sich das nicht für uns. Er wünscht sich uns nicht, dass wir innere Schmerzen haben, die in uns vielleicht Angst auslösen, Wut, Bitterkeit. Auch das bringt uns ja in Gefangenschaft. Auch das bringt uns in ein Gefängnis, weil ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, Jessica würde jetzt blöd mir kommen und das tut mir ganz dolle weh. Wir studieren zusammen, deswegen kann ich das mal so sagen. Und nehmen wir mal an, Jessica würde mich verletzen, dann kann das ja sein, dass ich gar keinen Bock mehr auf sie habe. Dass ich sage, ne, ein Zimmer mit dir in Erzhausen werde ich mir nie teilen. Haben wir jetzt noch nie gemacht, aber vielleicht kommt das ja mal vor. Und genau das ist doch blöd, oder? Wir werden im Laufe des Lebens immer wieder verletzt, aber ich kann doch nicht mein Leben danach leben, immer wieder zu versuchen, irgendwie eine Ausweichstrategie zu finden. Okay, alles klar, das hat mich verletzt, dann versuche ich da, mich irgendwie von fern zu halten. Das hat mich verletzt und dann komme ich irgendwie nicht mehr weiter. Und deswegen erinnern sich Juden auch dran, es gibt auch da Befreiung. Ich kann auch von innerer Sklaverei befreit werden. Das dritte Versprechen ist, mit starker Hand werde ich euch erlösen. Und dabei gedenken die Juden an eine Erlösung, die vollkommen ist, die kein Zurück mehr kennt, die nicht verhandelbar ist, sondern abgeschlossen. Sie denken da ganz speziell an die Situation, also es ist ja so, nach dieser 10. Plage zieht das Volk Israel aus Ägypten heraus und sie kommen ans Schilfmeer. Und eigentlich ist das für sie eine Sackgasse, denn sie kommen nicht weiter. Also es ist klar, da ist das Meer. Wie sollen sie da jetzt als ganzes Volk hinüberkommen? Und hinten im Nacken hat der Pharao es sich doch nochmal anders überlegt und seine Streitkräfte hinterhergeschickt. Und Gott befreit sie durch starke Hand in einem großen Wunder, denn er teilt dieses Schilfmeer und sie können trockenen Fußes hinüberwandern und am anderen Ufer ankommen. Und als die ägyptische Heeresmacht das auch versucht, also durch dieses Schilfmeer hindurchzugehen, da stürzen die Wassermassen auf sie und begräbt die ganze Heeresmasse. Und es ist klar, sie sind befreit. Sie sind am anderen Ufer angekommen und die Hand des Pharao, diese fremde Macht, die sie versucht wieder zurück zu versklaven, die ist nicht mehr da. Sie ist einfach nicht mehr da. Es ist klar, diese Befreiung, die kennt kein Zurück mehr. Sie sind jetzt endlich erlöst und frei. Und das ist ein Versprechen, das Juden heute immer noch an Pesach feiern. Immer noch. Sie gedenken daran. Wenn wir zum Beispiel heute uns die Nation Israel anschauen, dann sind sie nur umgeben von Feinden. Kein einziges Land, was dort existiert, will das Israel auf dieser Landkarte existiert. Eigentlich wollen sie es komplett zerstören. Ich kann mir das nicht vorstellen, so als Deutsche und drumherum Frankreich, Belgien, Niederlande und alle wollen uns irgendwie zerstören. Ich kann mir das nicht vorstellen. wie das ist, in dieser Bedrohung zu leben. Aber ich habe einen kleinen Einblick, denn ich gehe wöchentlich am Dienstagabend zu meinem Hebräischunterricht, der findet in einer Synagoge statt, und ich kann das nur machen unter Polizeischutz. Es ist für Juden heute immer noch nicht in Deutschland möglich, befreit zu leben, weil sie immer Angst davor haben müssen, Repressalien irgendwie zu fürchten. Wenn sich die jüdische Gemeinde in Hannover trifft, geht das nur unter Polizeischutz, weil sie tagtäglich Bedrohungen ausgesetzt sind. Und nur weil ich jetzt dort auch meinen Hebräischunterricht habe, kann ich so ein bisschen nachempfinden, wie sich das anfühlen muss. Und deswegen gedenken sie gerade an dieses Versprechen so, so stark. Und ich werde später nochmal darauf zurückkommen, dass ich aber glaube, dass es noch eine viel, viel größere Bedrohung gibt, von der wir als Menschen Erlösung brauchen. Denn auch wir als Christen glauben ja daran, dass es Erlösung gibt. Eine Erlösung, die kein zurückkennt, die nicht aus der Laune Gottes irgendwie heraus geboren ist, sondern die vollkommen ist. Und diese Erlösung, die beginnt heute und hier. Wenn du dich einmal für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann darfst du dich freuen, denn die Erlösung darfst du hier schon schmecken. Aber es ist noch nicht das Ende. Und deswegen kommen wir gleich zum vierten Versprechen. Denn das vierte Versprechen ist: Ich nehme euch als mein Volk an und ich werde euer Gott sein. Und ich glaube, dieses letzte Versprechen ist das absolut weitläufigste Versprechen, was Gott geben kann. Denn was Gott hier sagt, ist nicht nur: Hey, ich mache euch zu einer Nation, ich mache euch zu einem Volk, sondern es sagt schon, die Erlösung, die kommt, die beginnt zwar im dritten Versprechen schon hier auf Erden. Ich kann Befreiung von Schmerzen empfangen, ich kann Befreiung von meinen seelischen Wunden empfangen. Aber es geht eigentlich viel, viel mehr darum, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen darf. Dass die Perspektive ist, okay, ich lebe hier mein Leben und irgendwie mache ich das schon so, tagtäglich habe ich meine Herausforderungen und mit Gottes Hilfe darf ich sie überwinden. Aber es gibt eine andere Perspektive. Eine Perspektive, die über mein Leben hinausreicht, denn statistisch gesehen für uns alle liegt die Sterblichkeitsrate bei 100%. Das sind keine guten Perspektiven, wenn ich nicht an Gott glauben kann. Aber die Perspektive wird anders, wenn ich weiß, es gibt eine Ewigkeit mit Gott. Mein irdischer Tod trennt mich nicht von Gott, sondern ich weiß, dass es danach weitergeht. Und diese Hoffnung, die haben auch die Juden. Sie wissen oder sie sehnen sich danach, dass der Erlöser einmal wiederkommen würde, oder wir würden sagen, dass er wiederkommt, um final Gottes Reich in Gerechtigkeit, in vollkommener Liebe und Annahme zu etablieren. Amen. Und als ich mir diese vier Zusagen vor Augen geführt habe, da konnte ich das Lukas-Evangelium an dieser Stelle nochmal ganz anders für mich lesen und begreifen. Lukas 22, Vers 16. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamal erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Denn dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich mich gefragt habe, ja, welcher dieser Becher ist es denn eigentlich, den Jesus da seinen Jüngern anbietet? Und spannend finde ich für mich, dass viele sagen oder einige sagen, dass es der dritte Becher ist. Ich fand das so interessant, weil der dritte Becher ja für Erlösung heute und hier erlebbar in unserem Leben steht. Eine Erlösung, die kein Zurück kennt. Und das sagt er seinen Jüngern zu. Er sagt heute, und deswegen ist dieses Passafest so wichtig für ihn, sagt er, heute mit diesem Passafest beginnt eine neue Ära, eine Ära der Erlösung. Und er weist schon darauf hin, ja, du kannst hier Erlösung erleben, im Hier und Jetzt, in diesem Leben, aber das ist nur der Anfang. Du wirst Schritt für Schritt in deinem Leben immer wieder zum Beispiel erfahren, wie du Heilung erfährst, wie Depression keine Macht mehr über dich hat, wie du Kindheitstraumata wieder loslassen kannst, wie du vielleicht den Hund wieder streicheln kannst, der dich gebissen hat. All diese Dinge sind hier schon jetzt auf Erden möglich, aber es gibt eine Perspektive und die ist so viel besser, denn es gibt eine gute Ewigkeit mit Gott. Und ich hatte ja vorher darüber erzählt, dass die Juden daran denken, sie brauchen diese Erlösung. Immer wieder lesen wir davon auch in der Geschichte, damals zu Jesu Zeiten ja von den Römern, heutzutage überall auf der Welt haben sie auch mit Verfolgung zu kämpfen. Und das ist eine Verfolgung, die ist echt, die ist real, die ist akut. Aber wir Christen glauben daran, es gibt eine Macht, die ist so viel größer als das Irdische, was wir an politischen Mächten vielleicht haben oder an Nationen, die versuchen, andere zu unterdrücken. Es gibt eine Macht, von der wir sagen, die kann dein ganzes Leben bestimmen und auch deine Ewigkeit. Und das ist die sogenannte Macht der Sünde. Was ist Sünde? Es ist eigentlich ziemlich einfach. Es bedeutet auf Griechisch und auch auf Hebräisch sowas wie Zielverfehlung. Es gibt ein Ziel, das ich versuche zu treffen, aber irgendwie schaffe ich es nicht, dieses Ziel zu treffen. Und wir meinen damit, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat, dass er gute Gedanken über dich hat, das haben wir heute schon gehört. Aber wir schaffen das aus eigener Kraft irgendwie gar nicht, dieses Lebensziel zu erreichen. Immer wieder stolpern und fallen wir. Auch ich verletze bestimmt mal Jessica. Und dann ist doch die Frage, ja, wie gehe ich damit um? Ich hoffe, dass Jessica mir vergibt, aber ich weiß auch, weil sie Gottes Schöpfung ist, dass ich Vergebung von jemandem anderen brauche, nämlich demjenigen, der sie geschaffen hat. Dass ich vielleicht nicht gut mit ihr umgegangen bin und damit auch Gottes Herz verletzt habe, weil es nicht gut ist, jemanden zu verletzen. Jessica, ich hoffe, es ist nichts zwischen uns. Okay, super. Wenn nicht, ich bitte um Vergebung an dieser Stelle. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin, sorry. Alles gut. Und das Schöne ist eben, dass Gott auch in diesem dritten Becher diese Erlösung verspricht. Nicht nur vielleicht von dieser Erlösung, okay, ich bin vielleicht, da gibt es irgendwie vielleicht einen Chef oder einen Freund oder eine Jessica, die ganze Zeit auf mir herumhackt und rum mich mobbt. Das kann ich mir bei Jessica eigentlich nie vorstellen, aber sorry, du bist jetzt halt da. Was soll man machen? Ich liebe dich, Jessica. Also ist alles gut zwischen uns. Und das ist auf jeden Fall wichtig und gut, dass wir diese Befreiung vielleicht erleben. Aber so viel wichtiger ist eigentlich diese Befreiung, die uns es nicht schaffen lässt, nach Gottes Plan zu leben. Dieses gute Leben auch nur im Entferntesten für uns greifbar zu machen. Und das ist das, was Gott in Jesus Christus hier verspricht. Und anschließend lesen wir über den vierten Becher folgendes. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Mir ist klar geworden, ich muss nicht Ewigkeiten darauf warten, bis zum Tod, dass ich Jesus begegne, dass ich Gott begegne, dass ich dort auf jeden Fall, dass es mir gut geht dort, sondern ich kann schon jetzt Erlösung erfahren, heute in diesem Leben. Ich kann jedes Mal mich daran erinnern, was Gott mir versprochen hat. Heilung, seelische Wiederherstellung, Wiederherstellung der Familie. Es gibt so viele Dinge, die uns im Leben beschäftigen, diesen Alltag prägen und Gott möchte uns davon frei machen, dass es uns gut geht. Und ich freue mich auf diesen Bund der Annahme. Deswegen feiern wir ja auch Abendmahl, um uns immer wieder bewusst zu machen, der Bund ist gut. Dieser Bund ist für mich da. Nicht, weil ich einem Gott hinterherlaufen muss, dem es nicht interessiert, wie es mir geht, sondern er macht das ja alles für uns. Für uns, damit es uns gut geht. Und dann kam mir wieder dieser Vers in den Sinn, wo Jesus sagt, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen. Und ich habe mich gefragt, ja, Jesus, aber wonach sehnst du dich denn da jetzt genau? Und dann habe ich mir nochmal diese Geschichte des Volkes Israel angeschaut. Wie erging es denn eigentlich dem Volk Israel, bis Jesus auf die Erde kam und gesagt hat, ich mache diesen neuen Bund und ich schließe ihn durch mein Blut für euch? Schauen wir uns die letzten, ja, sagen wir mal 1440 Jahre an davor, da lebte Israel unter einer Art anderem Bund. Wir haben ja schon gehört davon, dass Gott sein Volk Israel befreit hat. Sie sind am anderen Ufer des Schilfmeeres angekommen. Und hier etabliert Gott einen neuen Bund mit seinem Volk Israel. Kernstück dieses neuen Bundes sind die sogenannten 10 Gebote. Vielleicht kennen einige von euch diese Gebote. Und diese Gebote, die sind gut für den Menschen. Ja? Also du sollst nicht lügen, Jessica. Okay. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Das sind gute Vorsätze. Ich meine, das leuchtet jedem von uns doch irgendwie ein, dass das gut ist. Oder, Jessica?
Ja, sehr gut.
Und dieses Gesetz, das wurde gegeben, um ein gutes Leben zu ermöglichen. Ihr müsst euch vorstellen, ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber ich versuche mir das so ein bisschen vor Augen zu führen. Ich habe hier ein Volk, das 400 Jahre lang unter Sklaverei gelebt hat. Das jahrelang nur gesagt bekommen hat, was es tun und was es lassen soll. Sie hatten keine Möglichkeit, frei zu denken. Das kannten sie überhaupt nicht. Das war ihnen nicht gegeben. Und jetzt sollten sie in die Freiheit kommen und als Nation irgendwie miteinander zusammen funktionieren und harmonieren. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Es ist klar, dass sie einen guten Rahmen brauchen, damit sie als Volk gut miteinander umgehen, weil sie ja vorher immer nur vordiktiert bekommen haben, wie sie zu ticken haben und was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Deswegen sind die 10 Gebote, das Kernstück des Gesetzes, was Gott gegeben hat, sehr, sehr gut. Aber irgendwie schienen sie über diese 1400 Jahre lang vergessen zu haben, dass das ein gutes Werkzeug ist, aber dass es ja eigentlich nie darum ging. Es ging nie darum, dass das Fundament sein würde, auf dem sie ihr Leben aufbauen. Das war der Rahmen, in dem sie funktionieren sollten. Aber eigentlich ging es immer darum, dass ihr Fundament der Glaube an Gott ist. Dass Gott ein guter Gott ist. Dass er sie liebt. Dass er in diesem Bund alles geben würde, um sie zu versorgen, um sie zu erhalten, von ihren Feinden auch zu beschützen. Und da habe ich mit Albert nochmal drüber gesprochen. Und er hatte da so einen ganz, ganz schlauen, also so ein ganz schlaues Zitat. Ich glaube, es war Eingebung des Heiligen Geistes und den möchte ich mal mit euch teilen. Denn da, wo keine Liebe ist, da braucht es das Gesetz. Nur da, wo keine Liebe ist, braucht es das Gesetz. Wenn ich Jessica liebe, dann ist doch das Letzte, was ich will, ihr Leid zuzufügen. Wenn sie mich liebt, dann ist das Letzte, was sie will, mich anzulügen. Aber dann, wenn ich vielleicht gerade mal keine Liebe habe, wäre es vielleicht gut, dass ich mich an Gesetze erinnere, die sagen, tu Jessica nicht weh. Das wäre auch gut für mich. Und genau das ist auch Sünde. Immer in dem Moment, wo wir nicht aus Liebe handeln, haben wir andere Motivationen. Und diese Motivation, die verletzt Menschen. Die verletzt nicht nur mich, sondern die verletzt auch andere. Und in dem Moment braucht es Vergebung. Und die Menschen schienen sich in diesen 1400 Jahren nicht darauf gegründet zu haben, ja, warum geht's denn? Um nämlich den Glauben an Gott, die Liebe zu Gott, eine lebendige Liebesbeziehung zu diesem Gott, sondern sie haben sich darauf gestürzt, auf dieses Werkzeug. Okay, alles klar, wenn ich die Gesetze schon irgendwie einhalte, dann wird das funktionieren. Aber ohne Liebe wird das mit den Gesetzen sehr, sehr schwierig, sie einzuhalten. Aber wenn ich Jessica liebe, dann ist das doch gar kein Problem. Dann fällt es mir doch leicht, ihr eine gute Freundin zu sein. Gib doch mal Jessica einen guten Applaus. Ich feiere sie so. Und ebenso ist das natürlich auch mit Gott. Wenn ich Gott liebe, habe ich doch verstanden, dass es nicht gut ist, zu klauen, zu lügen, Ehe zu brechen. Gut, kann ich jetzt nicht, aber ihr wisst Bescheid. Und dieser neue Bund, von dem Jesus spricht, der sagt, hey, lass uns zurückkommen. Lass uns zu diesem Fundament des Glaubens zurückkommen. Und er hat diesen Bund eigentlich schon einmal geschlossen. Ich habe am Anfang der Predigt erzählt, mit wem er das getan hat, nämlich mit dem Urvater des Volkes Israel, nämlich Abraham. Er hat sich diesen Menschen ausgesucht und hat in 1. Mose 5, 1, 2 und 5 bis 6 Folgendes zu ihm gesagt. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und das ist so das Spannende. 1400 Jahre lang hatte das Volk versucht, Gerechtigkeit zu empfangen, also vor Gott gerade zu stehen und ihm zu sagen, ja, guck mal, ich bin so toll, weil sie diese Werkzeuge versucht haben zu befolgen. Ja, okay, also heute habe ich 8 Gebote geschafft. Okay, 2 daneben. Aber immerhin, oder? Jessica hat sogar 9 geschafft. Wahnsinn, super heilig. Aber darum ging es nie. Gott ging es immer um die Beziehung, um die Liebesbeziehung zwischen ihm und dem Menschen. Und das Faszinierende ist, als Gott ihm sagt, hey, ich möchte diesen Bund mit dir schließen, Abraham, und der soll auch für deine Nachkommen gelten, was danach passiert, wie dieser Bund eigentlich etabliert werden sollte. Ja, auch wenn heute Nationen und Länder miteinander einen Bund schließen, dann passiert das ja immer in so einer Art Zeremonie. Das passiert ja nicht im geheimen Kämmerlein, sondern da wird schon ein bisschen Wert darauf gelegt, dass dieser Bund irgendwie mit einer Aktion sichtbar wird. Und das lesen wir in der nachfolgenden Passage, wo Gott dann zu Abraham sagt, okay, schlachte mir Tiere, halbiere sie, bisschen creepy, aber irgendwie war das wohl anscheinend damals so in der Tradition. Und dann hat Abraham diese Tiere nacheinander aufgereiht, bis auf die Tauben, ganz wichtig, die wurden nicht geteilt. Und die Tradition war damals, dass die Parteien, die miteinander oder die Personen, die Nationen, die miteinander diesen Bund schließen sollten, durch diese zerteilten Tiere durchgehen sollten. So, und jetzt hat Abraham aber ein kleines Problem, denn der weiß einfach nicht, wann passiert das denn jetzt? Er hat das alles aufgereiht und er sieht nicht, wie irgendwie was passiert. Gott zeigt sich irgendwie nicht. Und Aasgeier hatten Lust darauf, das zu essen, weil das lag ja für sie frei herum. Und Abraham versucht, sie mit aller Kraft wegzuhalten, weil er die ganze Zeit sagt, okay, Gott will doch diesen Bund mit mir schließen, irgendwie müssen wir das doch hier möglich machen. Und es passiert unweigerlich das, was passieren musste. Er wird erschöpft und er wird müde. Und er schläft ein. Diese ganze Zeit, diese Krähen, diese Raben oder Aasgeier da von diesen Tieren fernzuhalten, das hat ihn müde gemacht. Und das Spannende ist dann, wie Gott darauf reagiert. Erst dann, als Abraham nichts mehr zutun kann, um diesen Bund mit ihm zu schließen, da lesen wir davon, wie Gott in einem Feuerofen und in einer Rauchsäule hindurchgeht mit sich selber und diesen Bund für Abraham schließt. Erst dann, wenn er schläft, also ohne dass Abraham da durchgeht. Und so habe ich mich an dieses Bild erinnert, wo Jesus sagt, hey, ich schließe den Bund mit mir selbst für dich. Weil du kannst als Mensch mir doch gar nichts bieten, seien wir doch mal ehrlich, ich bin der König des Universums, aber ich liebe dich. Und weil ich weiß, dass du mein Geschöpf bist, meine Kreatur bist, weil ich dich liebe, will ich dir einen Segenspunkt geben. Du bist Nutznießer dieses Bundes, ohne dass du für mich etwas dafür tun musst, außer an mich zu glauben. Und das finde ich so, so schön. In Jesus Christus sehen wir, wie er ja diesen Gnadenbund, den er ursprünglich mit dem Urvater des Volkes Israel geschlossen hat, mit Abraham, zusammenbringt mit dem Gesetz, das uns einen guten Rahmen für ein gutes Leben schenkt. Er tut das zusammen. Er rückt das wieder in Perspektive und sagt, hey, nein, die Gesetze sind gut, halte dich da dran. Denn wenn deine Liebe mal für Jessica weg ist, dann ist es trotzdem gut, sie gut zu behandeln. Aber viel, viel besser ist, wenn du dich auf meine Liebe berufst und deswegen lass uns das Fundament des Glaubens wieder etablieren. Dass es nicht darauf ankommt, was du tust oder was du nicht tust, sondern dass es darauf ankommt, dass du mir nachfolgst, dass du mir glaubst. Heute gilt dieser Bund auch für dich und für mich. Im Abendmahl haben wir daran gedacht, dass dieser Bund für dich und für mich geschlossen wurde und dass wir in Jesus Christus Erlösung haben. Erlösung von Krankheit, von Schmerz. Wir haben Erlösung von seelischen Wunden, die vielleicht uns schon lange plagen. Wenn du vielleicht ein bitteres Herz hast und wütend geworden bist, weil dich Menschen verletzt haben, dann ist auch heute für dich der Zuspruch da, hey, lass das los. Komm vor Gott. Erinnere dich daran, es gibt einen Bund, der für dich ist und du musst dafür nichts tun. Du musst ihn einfach nur für dich annehmen und daran glauben, dass er für dich wirksam sein kann. Und ich habe letzte Woche diese Predigt auch in der Elim gepredigt und liebe Grüße übrigens von Pastor Albert an dieser Stelle. Wir haben ein tolles Zeugnis zurückbekommen. Eine Besucherin, die ist noch nicht so lange da in der Elim, hat uns geschrieben, dass sie schon seit Jahren unter Schmerzen leidet. Und sie hat irgendwie vergessen oder ist nicht für sich in Anspruch genommen, dass dieser Bund Gottes für sie auch existiert, dass er heute reale Auswirkungen auf ihr Leben haben kann. Und sie hat nicht für sich beten lassen. Sie hat sich irgendwie damit abgefunden, ja, okay, dann lebe ich halt mit Schmerzen. Und sie in Vorbereitung für den Gottesdienst hat irgendwie Gott schon sie darauf vorbereitet, hey, heute ist der Tag, an dem sollst du von deinem Schmerz befreit werden. Und ich hab Ermutigung zugesprochen, lass heute für dich beten. Und sie hat Gebet empfangen und sie ist seitdem schmerzfrei. Gott ist so gut. Amen. Und ich möchte dir heute Mut zusprechen. Heute wird es nach dem Gottesdienst Gebet geben. Und irgendwas rüttelt vielleicht an deinem Herz, wo du weißt, oh, ich kämpfe schon so lange mit dieser einen Krankheit und es tut einfach weh. Und ja, auch ich habe mich vielleicht irgendwie damit abgefunden. Vielleicht hast du einen seelischen Schmerz, der dich schon lange irgendwie lähmt, gute Freundschaften zu führen, gute Beziehungen zu führen. Dann kann ich dir heute die Ermutigung zusprechen, dafür ist Gott auch da und er möchte dir einfach diese Last vom Herzen nehmen und dich auch da heile machen. Oder es gibt vielleicht auch Situationen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, ja, auch da, ja, gemobbt zu werden, vielleicht auf dem Arbeitsplatz. Oder du weißt von einem Kind bei dir, das in der Schule herausgefordert ist. Auch Gott kann in dieser Situation eingreifen und Frieden schenken und Erlösung schenken. Aber die wichtigste Frage möchte ich dir jetzt stellen und ich bitte die Gemeinde, die Augen zu schließen oder auf den Boden zu schauen, wenn es euch nicht möglich ist, die Augen zu schließen. Denn heute ist die wichtigste Frage eigentlich, bist du überhaupt schon Bündnispartner Gottes? Bist du schon in diesem Freundschaftsbund? Oder bist du, vielleicht muss ich es genauer fragen, schon Teil der Familie Gottes? Denn ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass Passamal ist vor allem ein Familienfest, wo die ganze Familie zusammengekommen ist, um an diesen Bund zu gedenken. Und vielleicht bist du ja gar nicht Bündnispartner Gottes. Vielleicht bist du noch gar nicht Teil dieser Familie. Oder du warst es einmal, aber du hast dir überlegt, nee, ich glaube, ich weiß es besser. Aber etwas zieht dich in deinem Herzen. Du spürst, da ruft jemand nach dir. Und ich kann dir sagen, du bist nicht verrückt geworden. Denn Gott selbst ist derjenige, der dich an den Familientisch zurückholen möchte. Der den Tisch für dich gedeckt hat, um die Erlösung zu schenken. Und wenn du heute da bist und du möchtest diesen Schritt wieder auf Jesus zutun und während alle Augen geschlossen sind oder nach unten schauen, möchte ich dich fragen, bist du heute hier und du möchtest wieder Bündnispartner Gottes werden, dann bitte ich dich um ein ganz klares Handzeichen. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde für dich beten. Ja, danke schön. Vielen Dank. Gibt es vielleicht noch jemanden, der dieses Angebot annehmen möchte? Danke schön. Danke schön. Es ist eine unfassbar wichtige Entscheidung und ich kann dir sagen, heute, so wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat, beginnt etwas ganz, ganz Neues und wir wollen dich als Gemeinde unterstützen. Habe ich vielleicht noch eine Hand übersehen? Dann zeig mir sie nochmal. Ja. Okay, liebe Gemeinde, ich bitte euch einmal aufzustehen und mir nachzusprechen und diese Menschen im Gebet zu unterstützen. Denn es ist das wichtigste Gebet, was sie in ihrem ganzen Leben heute sprechen werden. Jesus Christus, ich danke dir, denn du hast einen Bund für mich geschlossen. Und ich will dieses Geschenk annehmen. Ich will Bündnispartner werden. Ich möchte in deine Familie aufgenommen werden. Bitte vergib mir meine Schuld und gib mir deine Gnade. Ich möchte dein Kind sein. Und ich bin jetzt dein Kind geworden. Ich nehme die Versprechen an. Bitte heile mich von körperlichen Schmerzen, von Krankheit, von Wut, von Bitterkeit, Unsicherheiten und Ängsten. Ich bin ein freies Kind Gottes und heute starte ich mein Leben mit dir. Danke dir. Amen. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Herzlichen Glückwunsch für die wichtigste Entscheidung eures Lebens. Herzlich willkommen.